Doppelshot?
Doppelshot.
Yo, hallo und herzlich willkommen zu unserer 9. Folge von Doppelshot, unserem kleinen Kaffee-Podcast. Ich bin Marian in Berlin und mir, wie immer digital gegenüber in Ingolstadt, sitzt Sebastian. Hallo.
Hallo Marian.
Wie geht's dir? Alles schick bei dir im Süden?
So weit, so gut. Wetter technisch auch alles schick. Schön viel Sonne in den letzten Tagen gehabt. Zwar bitterkalt, aber dagegen hilft vor allem Kaffee.
Ja, was für einen Kaffee trinkst du denn gerade?
Ich trinke gerade einen kolumbianischen Kaffee aus unserem Sortiment aus drei verschiedenen Bourbon-Varianten. Pink, rot und gelb. Gewaschen aufbereitet, sehr fruchtig, schöne Säure auch. Und zubereitet habe ich ihn tatsächlich auch in einem Kaliter-Filter. Ich habe mir nämlich auch einen gegönnt.
dazu muss man sagen, ich habe einen Kaliter-Filter von Sebastian nachträglich zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich bin so happy. Das war so ein Überraschungspaket. Ich dachte, okay, ich habe doch gar nichts bestellt. Was kommt denn da? Und dann war da der Kaliter-Filter drin. Und ich musste erst mal rausfinden, wo der herkommt. Ich habe schon gedacht, ich kriege hier die ersten Werbegeschenke irgendwie, damit wir das im Podcast sagen. Aber nein, kam von Sebastian. Ja. Dankeschön dafür.
Fast Werbegeschenk. Ja, genau. Nee, ja, ist genau. Sehr rund, sehr mild geworden. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Und du?
Ja, ich habe auch den Kaliter. Ja, ich habe auch den Kaliter-Filter ausprobiert. Ich habe neulich mal bei so einem Online-Cupping mitgemacht und hatte da noch Kaffee übrig. Ganz spannendes Teil aus Mexiko. Eine Catuai-Variation. Nicht Catuai, sondern Catuai, ohne das ohne das K oder C mit drin. Ich finde den echt, also irgendwie ein bisschen flach. Das könnte aber auch an meiner Zubereitung liegen. Ansonsten aber total so karamellig, sowas Karamelliges hat der, ganz spannend. Und sonst halt so ein bisschen so was Florales, so ein bisschen, ja, Zitrusfrucht, florale Aromen mit drin. Mhm. Aber also ich muss sagen, sehr lecker bis jetzt. Also ich kann mich nicht beklagen dafür, dass der jetzt auch schon ein bisschen bei mir rumliegt. Ich muss jetzt langsam erstmal meine ganzen Kaffeevorräte aufbrauchen, weil ja. wie man ja weiß, werden die mit der Zeit nicht unbedingt besser.
Ja.
Ja, aber ich bin jetzt auf jeden Fall wach, habe einen leckeren mexikanischen Kaffee gehabt. Schön. Genau. Ich hätte heute Morgen allerdings, ich bin schwer aus dem Bett gekommen, ich hätte eigentlich eher mal einen doppelten Espresso gebraucht. Geht leider nicht, weil ich habe ja keine Espresso-Maschine zu Hause, aber genau, das leitet auch ganz gut,
ja, hast
kaum
du
einer mag es vermuten, zum
gemacht.
Thema über, genau. Genau, wir haben in den letzten Folgen ja viel über Filterkaffee gesprochen und über die Zubereitungsmethoden von Filterkaffee und haben den Espresso tatsächlich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, würde ich mal sagen. Hm. Was halt echt auch daran liegt, dass man Filterkaffee halt zu Hause super zubereiten kann und die meisten Leute ja irgendeine Filtermethode zu Hause haben. Aber der Trend jetzt auch in der Lockdown- und Corona-Zeit geht ja doch dahin, dass sich doch viele Leute auch für zu Hause eine Espressomaschine anschaffen. Ich muss, also wenn man mich nach meiner Meinung fragt, habe ich immer eher gesagt, naja, geht halt vielleicht für den Espresso doch lieber zu eurem Kaffeedealer. So, ich meine, die haben es gelernt, die wissen, wie man damit umgeht, die haben die krassen Maschinen so. Und gerade beim Espresso, finde ich, hat das auch immer sehr, sehr viel mit Erfahrung zu tun. Also da kann man sehr wissenschaftlich rangehen, das stimmt schon. Aber um konstant einen guten Espresso zu ziehen, braucht es dann doch Erfahrung. Und man muss wissen, wenn der mal nicht so gut läuft, was man schnell machen kann, um den wieder richtig einzustellen. Und da haben einfach so unglaublich viele Außeneinflüsse Einfluss drauf. Ja. Also bei uns im Laden ist dann tatsächlich so, im Sommer merkt man es dann noch eher so, wenn das Wetter umschlägt, wenn es dann auf einmal schwül wird oder regnet oder so, dass dann der Kaffee auf einmal ganz anders läuft, was echt abgefahren ist, aber das stimmt schon. Also man muss sich da Man muss da vorsichtig sein, tatsächlich.
Ja, gebe ich dir recht.
Ja. Aber wie gesagt, wenn man die Leute nicht davon abhalten kann, zu Hause sich eine Espressomaschine zu holen, dann sollen sie doch wenigstens wissen, was sie sich holen sollen, würde ich mal sagen. Ne? Genau.
Definitiv. Ich glaube auch, dass jetzt ja viele im Moment natürlich die Zeit genutzt haben, gerade jetzt in der Zeit, wo man viel zu Hause ist, dass auch sich eine Maschine zuzulegen. Und dann ist es aber trotzdem natürlich nicht ganz so simpel. Gibt's auch viele Tutorials auf verschiedenen Videoplattformen oder sozialen Medien. Allerdings ist es natürlich nicht so einfach, wie es manchmal ausschaut, und auch wenn die Maschine günstig war und man da ein vermeintliches Schnäppchen gemacht hat, bedeutet das noch lange nicht, dass man dann eben auch das Ergebnis erzielt, was man dann bei, ja, wie du es so schön sagst, seinem Kaffeedealer des Vertrauens bekommt. Und ja, ich glaube, da ist es dann an der Zeit, dass wir uns da mal für euch mit auseinandersetzen und heute mal drüber diskutieren, sprechen bzw. erklären auch, was so die Tipps und Tricks sind, um einen guten Espresso auch mit der eigenen Espressomaschine daheim zu bekommen, bzw. was man überhaupt für eine Espressomaschine sich vielleicht auch zulegen sollte, damit man dann auch das gewünschte Ergebnis bekommt.
Ja, man muss es halt leider so sagen. Also da gibt es echt meilenweite Unterschiede, und wie so oft mit Kaffee-Equipment ist es doch leider so, meistens je teurer, desto besser. Ich sag mal so, im ganz hochpreisigen Niveau, da nehmen die sich natürlich dann nicht mehr so viel. Also ich würde mal sagen, ob du jetzt 1.500 Euro oder 2.000 Euro ausgibst, da kannst du mit beiden Maschinen wirklich richtig geilen Kaffee ziehen. So, das denke ich schon. Das sind dann nur noch so extra Gadgets irgendwie, die da mit dran sind, denke ich oftmals. Aber ich kriege halt ganz oft die Anfrage so, hey Marian, ich habe irgendwie 300 Euro Budget, was für eine Espressomaschine kann ich mir denn davon kaufen? Und da bin ich immer ganz schnell so, bist du nicht mal irgendwie am Überlegen, ein bisschen mehr dafür auszugeben, und dann hast du auch ein paar Jahre was davon und nicht nur, im Zweifel nicht nur die Jahre, wo die Garantie noch drauf ist und dann geht da irgendwas kaputt oder so. Weil halt, also ich würde sagen, vor allen Dingen die Verarbeitung spielt einfach eine ganz große Rolle. Ne? Also du hast dann Maschinen, das merkt man dann schon an der Haptik. Also da spielt dann die Rolle, du guckst dir die von außen an. Sind die metallverkleidet oder haben die nur eine Plastikhülle? Kannst du Sachen aufschrauben? Ist auch immer ganz wichtig, finde ich. Im Zweifel, wenn was kaputt geht, kann man die reparieren, weil Espressomaschinen lassen sich durchaus reparieren vom Fachhändler. Oder auch manche Sachen kann man auch selber machen. Genau, aber darauf sollte man vielleicht schon mal achten. Dann, was auch sinnvoll ist, wenn jetzt die Geschäfte offen haben, das ist natürlich momentan immer so eine Frage, ob jetzt gerade wieder Lockdown ist oder nicht. Das Handling ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also man muss sich ja wohlfühlen damit, ne? Ja. Also wie fasst sich der Siebträger an? Wie ist der von der Haptik? Hat der einen schönen Griff? Ist der irgendwie leicht, schwer? Rutscht der weg? Kann man den gut auf seiner Tempermatte platzieren? Also alles so Kleinigkeiten spielen da, finde ich, eine ganz große Rolle.
Ja. Ne? Definitiv.
Und ansonsten kann man sich natürlich so die technischen Daten auch dann mal anschauen, was es da so gibt. Was gibt es da so? Was fällt dir gerade spontan ein, worauf man achten könnte?
Bei technischen Daten, also kommt jetzt natürlich doch so ein bisschen drauf an. Also wir müssen halt auch da halt dann wieder davon ausgehen, dass es halt unterschiedliche Typen von Maschinen gibt. Einsteiger zu dann, wie gesagt, halt semi-professionellen Maschinen und dann professionelle Maschinen. Könnte man jetzt dann, was mir natürlich gleich einfällt, auf den Druck achten, mit welcher Art von Druck die Maschine arbeitet. Daran kann man dann auch immer gut erkennen, was dann halt auch Einsteiger und was dann halt semi-professionell bzw. professionell ist. Ob es mit einem Wassertank arbeitet, beziehungsweise dann natürlich bei den teureren Maschinen auch mit Festwasser. Wie viel der Tank dann auch fasst, je nachdem, wie viel ich da noch an Kaffee brühen möchte. Was gegebenenfalls die Aufheizzeit ist, die angegeben wird. Die muss dann zwar nicht immer genau stimmen, aber wie lange so eine Maschine dann auch braucht, um aufzuheizen. Ob es sich gegebenenfalls dann, was es für ein Typ von Maschine ist, Einkreiser, Zweikreiser oder ein sogenannter Multiboiler. Und du hast schon angesprochen, halt natürlich dann Verarbeitung, was sind da für Materialien verarbeitet. Gibt es dann halt Maschinen mit Wasserkessel, da spielt dann dieses Ein-Zweikreis-Multiboiler-System mit rein. Da gibt es dann Edelstahl oder Kupferkessel. Je nachdem wirkt sich das natürlich dann auch auf den Preis aus. Und dann natürlich halt solche Dinge, wie groß ist der Siebträger, da gibt es nämlich auch dann Unterschiede von Siebträger zu Siebträger.
Vor allen Dingen ist auch immer wichtig, bei den Siebträgern, man kann da ja diese Einlagen reintun, also die Siebe, genau, selber.
Die Siebe selber.
Und bei manchen Siebträgern ist es möglich, da verschiedene Siebe reinzutun und manche sind einfach vorgegeben und dann hast du da im Endeffekt nur so, passen da nur 12 Gramm rein oder so und dann
ganz richtig,
ist es auch wieder schwieriger, da was Vernünftiges rauszubekommen. Ja,
ganz richtig, schon, ja. Und dann ist es natürlich.
Ganz kurz nochmal, zurück auf den Druck. Ich habe immer jetzt oft gelesen, so, ja, diese Kaffeemaschine arbeitet mit 15 Bar Druck und mit 20 Bar Druck und so. Das wird, glaube ich, aber immer so als Werbegag so ein bisschen genommen, weil eine Kaffeemaschine, also wir im Laden arbeiten auch nur mit 9 Bar Druck maximal. Also wir gehen auch manchmal tiefer sogar, ja.
Ja, genau. Das ist dann eben der Unterschied zwischen einem System, was mit einem vorgeheizten Boiler arbeitet oder eben, also mit einem Kessel oder eben ein System, was dann sozusagen den, das heiße Wasser erstmal, direkt aufheizen muss, damit es sozusagen dann in den Siebträger gepresst werden kann. Und das ist halt bei den kleinen Maschinen. Und da sieht man dann auch immer schon, was Einsteiger und was halt dann semi-professionell beziehungsweise professionell ist an dieser Zahl. Damit wird dann, wie du schon richtig sagst, gerne so ein bisschen Marketing gemacht, Werbung gemacht. Aber das hilft dann dem, verwirrt den Kunden dann in Anführungszeichen, würde ich sagen, eher mehr, als dass es ihm hilft. Denn letztendlich
Das verwirrt auch mich. Also ganz ehrlich, ich finde das auch irgendwie verwirrend. Ja,
ja, also man denkt ja auch, okay, je mehr Druck, umso besser. Aber das ist es eben nicht. Also letztendlich ist es dann halt bei solchen kleinen Maschinen nicht so ausschlaggebend. Man muss es halt einfach wissen, dass die dann eben mit höherem Druck arbeiten müssen, um eben das gleiche Ergebnis zu erzielen. Das ist auch bei einem Vollautomaten hat man wesentlich höhere Anpressdruckarten als eben jetzt in so einer normalen Espressomaschine, weshalb dann eben auch, das halt hängt einfach davon ab, wie auch das Kaffeemehl dann ausschaut, also im Vollautomaten ja wesentlich gröber. Und das ist eben auch so eine Sache. Also da kommen wir dann schon in die Details, wie man solche Maschinen dann auch benutzen muss, denn wenn ich mit so einem hohen Druck arbeite, heißt es auch, dass ich natürlich dann dementsprechend auch mein Kaffeepulver, Kaffeemehl drauf einstellen muss, in dem Sinne, wie ich das Ganze mahle. Das ist dann nämlich auch unterschiedlich von so einer Einsteiger zu einer professionellen Maschine. Ja. Soll ich da gleich einsteigen?
Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zu den Siebträgern selber da auch noch mal kurz drauf eingehen. Das ist so eine Sache, was man sich tatsächlich angucken kann dann auch im Laden oder wenn es irgendwie online ein Bild von diesem Siebträger gibt. Da gibt es nämlich inzwischen auch die unterschiedlichsten Systeme. Es gibt, was viele von diesen Einsteigermaschinen benutzen, sind ja diese sogenannten Pressurized Porterfilter. Mhm. Also ich weiß gar nicht, gibt es da ein deutsches Wort für also unter Druck gesetzte Filterhalter könnte man das vielleicht nennen. Man sieht es, da ist dann unten im Siebträger, wenn man das Sieb selber rausnimmt, da ist dann noch eine Platte drin quasi, wo ein kleines Loch drin ist quasi, ne? Und dadurch wird halt einfach von unten quasi nochmal so ein Gegendruck erzeugt. Und das machen die deshalb, weil man damit relativ leicht dann zum Beispiel eine Crema hinbekommt und so. Und jetzt der Otto Normalverbraucher erwartet vielleicht bei einer Espressomaschine, ja, da muss ja eine Crema kommen. So, wie man die richtig produziert, weiß man dann nicht oder wissen viele dann nicht. Und somit kann man da dann tatsächlich auch einfach so einen vorgemahlenen Supermarktkaffee oftmals einfach reintun. Also einen relativ grob gemahlenen Kaffee dann vergleichsweise. Braucht den gar nicht richtig anzudrücken. Wir kommen gleich ja nochmal drauf, wie man richtig tempt und andrückt und worauf man so alles achten muss. Genau, und braucht den aber nicht richtig anzudrücken und hat halt trotzdem diese eine sehr dicke, schaumige Crema oben drauf, was allerdings meiner Meinung nach ja den Geschmack nicht unbedingt verbessert, ne? Also da hast du halt vor allen Dingen Bitterstoffe, die dann wieder rausgelöst werden und so. Und also wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte Kaffee machen, wie man ihn auch beim Kaffeedealer des Vertrauens bekommt, dann sollte man doch überlegen, da mehr Geld auszugeben. Und ich würde sagen, nur für die Kaffeemaschine Geld ausgeben, ist es dann tatsächlich auch nicht getan. Also es hilft dann auch, sich vorher Gedanken zu machen, ob man vielleicht auch noch mal einen Barista-Kurs dazu macht und sich mal zeigen lässt, wie das funktioniert. Also da hatte ich auch schon unendlich viele Geschichten. Dann hieß es, dann kamen die Leute zu mir in den Laden und es hieß so, ja, ich habe mir jetzt diese super teure Kaffeemaschine gekauft, aber die macht gar nicht so guten Kaffee wie bei euch. Und dann war ich immer, naja, gut, wir haben das halt auch gelernt, ne? Also von daher, da muss man einfach, das kann man vielleicht auch nochmal mit einrechnen, dass man da auch nochmal doch ein bisschen Geld in die Hand nehmen sollte. Und am Ende dann aber, das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen. Also wenn man das beigebracht kriegt und eine vernünftige Maschine hat, eine vernünftige Mühle dazu auch, aber Mühlen würde ich jetzt nicht besprechen. Geht vielleicht ein bisschen zu weit jetzt in dieser Folge. Da kommen wir nochmal vielleicht in einer gesonderten Folge drauf. Die ist nämlich fast wichtiger als die Kaffeemaschine.
Das würde ich nämlich auch sagen. Also zumindest muss man es erwähnt haben an der Stelle, glaube ich, dass dieses ganze Thema halt Filter, Porterfilter, also Pressurized Porterfilter, da gehört eben dazu, beziehungsweise auch das, was ich vorher angesprochen habe, dass man eben das richtige Mahlgut hat. Und das erreiche ich eben nur, beziehungsweise kann ich dann auch gegebenenfalls, was du ja vorher angesprochen hast, auch an die Gegebenheiten, heißt, anderes Wetter etc., dann auch anpassen, wenn ich eben eine eigene Mühle habe. Also viele kaufen sich ja dann auch so eine Einsteigermaschine und lassen dann trotzdem ihren Kaffee halt irgendwo vormahlen. Das ist dann auch immer schwierig, da selbst ein geübter Barista dann natürlich nicht weiß, um was es sich genau für eine Maschine handelt, wie derjenige dann auch antemmt etc. Und weshalb es dann einfach auch genau da dann häufig hakt, nämlich wenn ich dann keine eigene Mühle habe, mit der ich dann halt auch verschiedene Mahlgrade erzeugen kann, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Und da kann man dann halt eigentlich auch schon sagen, also die Kaffeemaschine ist das eine und die Mühle ist das andere. Und dann muss ich eben doch überlegen, wie viel mein Budget tatsächlich hergibt, ob es sich lohnt, dann für einen kleinen Betrag eine günstige Maschine zu erstehen. Ob ich dann nicht lieber etwas mehr spare und mir etwas Hochwertigeres zulege. Ja. Wenn ich denn das.
Ja, oder wo ich sage, also ich meine, man sagt es immer so leicht daher, ne? Ich meine, ich habe auch nicht so viel Knete. ich würde mir wahrscheinlich auch sowas nicht zulegen, aber ich bin ja auch zufrieden mit meinem Filterkaffee zu Hause. Andererseits ist es bei uns jetzt leicht gesagt, ne? Ich meine, wir haben täglich Zugang zu richtig geilem Espresso, weil wir in der Branche arbeiten. Mhm. Und wenn ich frei habe, dann schaffe ich es auch mal 1-2 Tage, keinen Espresso zu trinken. Auch wenn es manchmal morgens schwerfällt, ja. deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass manche Leute sagen so, nee, ich will das auf jeden Fall auch zu Hause haben und für morgens. Und es sei ja auch den Leuten gegönnt, die dann Bock darauf haben und Spaß dran haben, sich damit zu beschäftigen, ne?
Also ich sag ja auch nicht, dass es keine, das will ich jetzt auch gar nicht sozusagen in die Richtung schieben, dass man da die Finger von lassen soll. Allerdings, wenn wir zu dem Argument beziehungsweise Punkt zurückkommen, den du ja genannt hast, so nach dem Motto, ja, dass es dann eben nicht funktioniert, heißt dementsprechend, also aus bestimmten Maschinen bzw. bestimmter Technik kann ich halt einfach auch nur ein bestimmtes Ergebnis herausbekommen, beziehungsweise ich kann nur ein bestimmtes Ergebnis erwarten. Und das will ich nur sozusagen dazu gesagt haben oder vorweg gesagt haben. Also bei einer bestimmten, bei einem bestimmten Budget kann ich nachher, wie du ja angesprochen hast, nicht erwarten, dass der Kaffee gleich schmeckt wie beim im Café meines Vertrauens.
Ja, nee, genau, da sind wir uns auch einig, denke ich, ja. Ich glaube, es gibt inzwischen sogar ganz, ganz vernünftige Angebote für den kleineren Geldbeutel. Da ist dann, das sind so Siebträgermaschinen, die sind zwar auch mit so einem Pressurized Porterfilter, aber die haben dann wenigstens schon eine eingebaute Mühle mit drin. So, also da finde ich zum Beispiel, da muss man natürlich immer abwägen, aber das finde ich an sich keine blöde Idee, dann zu sagen, wenigstens den Kaffee frisch mahlen, was ja auch unglaublich viel ausmacht, ne? Malst den Kaffee irgendwie 2 Minuten, bevor du ihn brühst, oder lässt ihn dir irgendwie einen Tag vorher im Café mahlen, da gehen einfach schon so viele Aromen flöten. Also da, genau, sowas könnte man sich überlegen. Und ansonsten, finde ich, werden auch so Vollautomaten immer besser. Also ich muss sagen, da gibt's, also das, da ist natürlich dann nicht so viel Spielerei mit dabei, wenn man sich so einen Vollautomaten holt. Das macht wahrscheinlich einfach wesentlich weniger Spaß, ja. Aber genau, also da könnte man natürlich auch dann überlegen, ob es denn wirklich die Siebträgermaschine für den Espresso sein soll oder ob es nicht vielleicht auch ein Vollautomat tut.
Ja, wobei ich da, auch, also das kann ich schon verstehen und da bin ich auch auf, zumindest auf, also würde ich sagen, frei, um zu behaupten, also mit einem Vollautomaten werde ich halt einen vielleicht verlängerten Espresso hinbekommen, der nie ganz so voll ist und nie ganz so ölig sein wird wie in einem Siebträger. Wenn ich damit zufrieden bin, dann ja, definitiv.
Ja.
Und ich würde halt auch einen Vollautomaten wahrscheinlich eher empfehlen, weil man ja dann doch meistens nicht nur Espresso zu Hause trinkt. Definitiv würde ich mal sagen, ist da schon ein Unterschied. Und wenn ich halt mehr dann halt auch irgendwie verlängerten trinke oder was ich Americano, Kaffee Crema, dann eignet sich natürlich definitiv, dann würde ich immer dazu raten, eher einen Vollautomaten zu kaufen als halt einen Siebträger, weil mit dem Siebträger, also je nachdem, wie günstig der ist, kriege ich dann eben nicht das Ergebnis hin, was dann halt teilweise gute Vollautomaten dann halt mir auch erzeugen kann.
Genau, das meine ich. Also ne, man merkt schon, da gibt es einfach so verschiedenste Parameter, wo man einfach abwägen muss, weil es ja dann doch im Endeffekt darum geht, im Zweifel viel Geld auszugeben. Ja, das ist dann halt die Sache, ja. Aber du hast es gerade angesprochen, tut mir leid, ich weiß, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, aber vielleicht können wir ja mal ganz kurz definieren, was ist denn ein Espresso überhaupt? Weil du hast gerade gesagt, wenn man sagt, ein bisschen eher was Verlängertes oder Kaffeecrema oder so, also weil vielleicht können wir ja ganz kurz einfach nur mal klarstellen quasi, weil erstens hängt es ja an der Bohne, an der Röstung so, dann hängt es daran, wie der zubereitet ist und so. Möchtest du da einfach ein bisschen kurz mal so ein kleines Statement zu abgeben? Da gehen ja die Meinungen auch auseinander, was jetzt ein richtiger Espresso ist.
Espresso? Ja, das ist dann halt auch, da gibt es die Form des italienischen Espresso.
Tut mir leid, dass ich dich da jetzt in diese Falle gelockt habe, aber da musst du jetzt durch. Jetzt darfst du mal sagen, was für dich ein richtiger Espresso ist.
Was ist für mich ein richtiger Espresso? Also, mit der Gefahr, dass ich mir dann jetzt Feinde mache. Ich habe tatsächlich jetzt letztens ist sehr witzig, weil es ganz gut passt, ein Video von James Hoffman gesehen, der dann, wie er sagte, ein bisschen jetzt glaube ich noch gröber ausgedrückt, aber ich sag jetzt mal ablästern über die Leute, die sich mit Ratios und Extraktion.
Das habe ich auch gesehen.
Extraktion beschäftigen.
Und das fand ich lustig, weil ich ja auch neulich mal in irgendeiner von den letzten Folgen, ist schon ein bisschen länger her, aber da habe ich auch abgelästert über Ratios. Ja. Wahrscheinlich kam das, weil ich dieses Video vorher gesehen habe.
Genau. Naja, und von daher, also Um's kurz zu fassen, könnte man sagen, also man kann halt da verschiedene Verhältnisse in den Tag legen. Also tendenziell so ein grobes Grundverhältnis für ein Verhältnis ist ungefähr immer 1 zu 2, zwischen 1 zu 2 und 1 zu 3 Kaffeemenge zu extrahierten Espresso. Heißt, wenn ich...
Heißt, wenn du 20 Gramm Kaffee hast, hast du am Endeffekt bei einem doppelten Espresso dann 40 Milliliter Flüssigkeit in der Tasse.
Genau, ne? Ganz richtig. Genau. Und wenn wir jetzt das typische italienische Rezept nehmen würden, dann hätten wir halt ein typischer italienischer Espresso nach den Vorgaben der italienischen Espresso oder Kaffeeverband wäre ein italienischer Espresso 7 Gramm, also ein einfacher Espresso 7 Gramm auf 14 bis 15 Gramm Espresso dann, Espresso-Getränk. Das ist so geschützt
tatsächlich. Also ungefähr 1 zu 1 dann.
Bitte?
Circa 1 zu 1, wenn wir in den Ratios bleiben.
1 zu 1?
Also 7, nee, wie
7
wie
zu, gesagt? Also 7 zu 14 beziehungsweise 7 zu 15. Das ist so das...
Aber Moment, okay, dann kann ich dir gerade, sorry. Warte mal, also du hast 7 Gramm Kaffeepulver.
Ja.
Und dann hast du 14 Gramm out quasi, genau. Also 14 Gramm in der Tasse. Achso, 1 zu 2.
1 zu 2.
Ungefähr.
Ungefähr.
Ja,
ungefähr.
Okay, also aber nicht drüber, also nicht auf 1 zu
2. Genau, richtig. Nicht viel mehr drüber, genau, richtig. Also das ist die Sache. Und je nachdem, wie gesagt, kann ich dann dieses Rezept halt auch irgendwo anpassen. Aber wir haben halt immer diesen Wert, was dann die Extraktion davon angeht, den Extraktionswert, da kann man dann, da scheiden sich dann doch noch stärker die Geister. Aber wir haben halt im Endeffekt ja einen Extrakt von dem Kaffee, was auf Basis hergestellt wird, normalerweise einer dunkleren Röstung, was nun eine Espresso-Röstung ist und was eine Filterröstung ist, das ist dann wiederum dem Röster überlassen. Aber das kam zum Beispiel halt auch in diesem, in dieser Äußerung von James Hoffman vor, dass es eben sehr schwierig ist heutzutage, einfach aufgrund der Tatsache, dass sich an den Röstungen etc. viele Dinge verändert haben, noch zu sagen oder zu orientieren, ja, so und so muss das dann halt aussehen, beziehungsweise so und so muss ein Espresso sein. Aber tendenziell können wir halt festhalten, ein Espresso ist immer halt ein Kaffeeextrakt, was sehr konzentriert ist. So könnte man es dann definitionsweise beschreiben.
Ja. Ich bin auch sehr gespannt übrigens. Ich habe ja dieses TDS-Meter, diese wie heißt das nochmal? Refraktometer. Genau, und ich bin ja jetzt in letzter Zeit immer dabei, immer schön bei den verschiedenen Brühmethoden, aufbauend auf unsere letzte Folge auch, ne, für die verschiedenen Brühmethoden einfach mal aufzuschreiben, wie viel Extraktion man quasi hat. So, ne? Und es ist schon auffällig, wie unterschiedlich das dann ist. Ne? Also bei einem V60-Filter hatte ich wesentlich weniger Extraktionen als jetzt bei der Schraubkanne zum Beispiel oder so. Also bei der Schraubkanne war einfach doppelt so viel Extraktionsrate, also 40% oder so sogar. Es war ordentlich.
Ja.
Genau, und ich bin auch mal gespannt. Ich muss das Teil dann auch mal mit zur Arbeit nehmen und wird es dann bei unserem Espresso auch mal auschecken, wie viel Extraktionsrate da ist. Das ist nämlich auch spannend. Aber genau, ungefähr kann man sagen, wenn du jetzt sagst, du hast einen Filterkaffee mit 20% Extraktion, also 20% Teilchen quasi im Kaffee, dann ist es beim Espresso auf jeden Fall, wird das sehr viel mehr sein. Und das ist dann das, was den Espresso ausmacht, würde ich sagen. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, ich habe es auch noch nicht gemessen und so, aber das ist so der Grundpfeiler. Und dann kann man sich Feinde machen, indem man sagt, okay, ich mag, also du kannst ja umgekehrt ja aber auch Feinde machen. Also es gibt dann ja auch Leute, den stellst du einen doppelten Espresso hin und die sagen dann so, hä, aber bei meinem Italiener ist der ganz anders. Oder hä, oder umgekehrt, hä, das ist aber kein doppelter Espresso, oder? Und dann sagst du nur, ja doch, und ja, und was dann einfacher? Ja, ein einfacher ist halb so viel, sage ich dann immer. Ja. Also da gehen halt einfach die Meinungen auseinander. Im Endeffekt muss man halt nach dem Geschmack gehen. So. Und wenn der kürzer besser schmeckt, dann ist das halt so. Und wenn er länger besser schmeckt, dann ist das halt auch so. Ich finde, da sollte man sich nicht so nicht so festlegen irgendwie. Man sollte doch auch rumprobieren und gucken, ne?
Ja, klar. Also wie gesagt, also das ist alles nicht so streng und ein Espresso kann, wie gesagt, je nachdem auch, wie viel Kaffeemehl ich nehme, beziehungsweise wie er dann auch, ja, wie stark er dann halt auch geröstet ist, etc., dann auch länger sein. Also da gibt's keine so extreme, oder es gibt zwar natürlich Definitionen, also dass man halt sagen kann, okay, ab dann fängt dann halt auch schon verlängerter an, etc. Aber das sind im Endeffekt ja Rezepte, die so halt dann irgendwann mal als gangbar festgelegt worden sind. Ob das halt heutzutage noch ja so ist oder nicht mehr so ist, dann ja, wäre es halt ja, ist halt, das ist immer so die
Ja,
Frage, wem man sich da anschließen möchte.
genau, die Zeit, also das ist ja auch einfach ein Progress, der da stattfindet, ne? Also
Ganz wichtig.
man muss halt dann, oder man muss nicht mit der Zeit gehen, aber man muss sich bewusst sein, dass sich da einfach Systeme entwickeln und dass man auch weiter voranschreitet in puncto, wie man quasi den besten Geschmack irgendwo rauskriegt und so,
Genau,
ja.
richtig, das Gleiche.
Deswegen zählt halt auch dieses Argument nicht mehr, finde ich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, in Italien machen die das aber so und so. Das finde ich immer ganz, ganz schlimm, so, wo ich immer denke, naja, klar, die haben eine sehr alte Kaffeekultur in Italien und dem muss man auf jeden Fall Respekt zollen, aber nur weil man es, keine Ahnung, 50 Jahre lang so gemacht hat, muss es nicht immer noch das Nonplusultra sein. Beziehungsweise man kann es ja auch 50 Jahre Scheiße gemacht haben. So, das ist.
Das
Nein,
stimmt.
jetzt mache ich mir Feinde, ich will das gar nicht sagen, aber Italien ist halt einfach in den letzten Jahren nicht mehr das Nonplusultra, was Espresso angeht. Also da gibt es einfach inzwischen sehr viel mehr Weiterentwicklungen und da schwappt auch viel aus den Staaten und aus Neuseeland und aus Skandinavien rüber. Und dem muss man halt einfach, wenn man sich im Spezialitätenkaffeebereich bewegt, muss man natürlich da auch ein bisschen hinterher sein, ne? Und einfach immer gucken. Genau.
Genau, richtig. Und das hängt auch immer, also das ist jetzt natürlich auch noch ganz wichtig, also mit der Durchlaufzeit zusammen. Also das ist schon, also da muss man schon sagen, gibt es zumindest halt, oder sollte man irgendwo darauf achten, dass er halt mindestens 25 und dann bis maximal 35 Sekunden, da kann man dann halt sagen, je nachdem, wie viel man an Kaffeemehl benutzt, das ist halt dann schon wichtig, dass man da halt da auch schon ein bisschen drauf achtet.
Ja.
Aber viel kürzer oder viel länger sollte er eben dann nicht laufen. Also man kann dann immer sagen, plus minus 5 Sekunden, also zwischen 20 und maximal 40 Sekunden für den doppelten. Da sollte man dann schon drin liegen. Es kommt auch immer
Ja.
irgendwie auf den Geschmack drauf an. Ja, und wie gesagt, also man sollte halt dann zwischen ja, einem Wert von 15 bis 30, 35 Milliliter dann halt irgendwo liegen für den Espresso. Und ja,
Aber
das ist.
das ist doch eine schöne Überleitung. So, jetzt, wir könnten ja mal vielleicht wirklich in den zweiten Teil einsteigen, ne?
Ja.
Wie man jetzt Espresso denn zubereitet, so, worauf man achten muss, ne? Also du hast gerade schon angefangen, die Durchlaufzeit ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich würde sogar sagen, um es einfacher zu halten, zwischen 20 und 30 Sekunden. Klar, man kann auch 35. Es gibt auch Leute, die machen wenig Druck und lassen 40 Sekunden laufen. So, das klar. Also da gibt es dann auch wieder Feinheiten. Aber ich würde so als Faustregel sagen, auch 20 bis 30 Sekunden Durchlaufzeit ist
Genau, ja,
eine gute Range. Ne?
definitiv.
Genau. Das ist so. Wir haben ja, ah ja, stimmt. Wir haben auch schon ganz lange über das Verhältnis jetzt gesprochen. Genau. Ja. Wie ist das? Wieso kann man Wieso braucht ein Espresso nur 20, 30 Sekunden? Und jetzt ein Filterkaffee bei in der V60 sagen wir 3, 3,5 Minuten.
Das
Wieso
hängt mit
kommt diese
dem zusammen,
Extraktion
was wir
zusammen?
ganz am Anfang besprochen haben, mit dem Druck, unter dem der Espresso extrahiert wird. Das, wie gesagt, das gehört
Darauf
zum.
wollte ich hinaus.
Bitte? Darauf wolltest du hinaus.
Darauf wollte ich hinaus, ja.
Sehr
Nee,
schön.
erzähl weiter, entschuldige.
Nee, alles gut, alles gut. Ja, nee, aber das ist natürlich genau das, die Sache, dass wir halt einen Espresso immer irgendwo unter Druck erzeugen. In einer professionellen Maschine eben halt mit 9 Bar. oder bis zu 9 Bar und in den kleineren Maschinen dann halt auch bis zu meinetwegen 20 Bar und da halt dann eben unter Druck diesen Kaffee extrahieren. Dieser Druck kann variieren, man sieht es auch bei vielen Maschinen, auch im Heimgebrauch, dass dann der Druck meistens erstmal ein bisschen höher ist, um den Anfangsdruck aufrechtzuerhalten und dann eben drunter geht, weil ja der dann das Wasser auf den Kaffee trifft und natürlich dadurch dann halt der Druck einfach auch gesenkt wird. Und dann sieht man am Pressure oder beziehungsweise am Druckmeter dann eben, dass der Druck sich senkt auf 9 Bar.
Ja. Ja, ja, viele so Heimmaschinen arbeiten auch inzwischen mit einer Präinfusion, ne? Das habe ich auch jetzt schon oft gesehen. Ja. Was doch auch Sinn ergibt, wenn man nämlich nicht so gleichmäßig temmt, ne? Also wenn man den Kaffee vorher nicht so gleichmäßig verteilt, dann ist eine Präinfusion. Also Präinfusion heißt, dass erstmal Wasser reingeleitet wird. Mhm. Das ist so ein bisschen sowas wie bei einer Filtermethode der Blumen quasi, ne? Also der Kaffee wird quasi aufgeschwemmt erstmal, das dauert dann meistens so 10 Sekunden oder so, also oder bis zu 10 Sekunden würde ich sagen, und danach geht dann halt erst der Druck mit voller Pulle los, sodass halt der Kaffee aufgeschwemmt wird, weil es geht ja immer darum, dass sich das Wasser den Weg des geringsten Widerstandes sucht, ne? Also wir hatten, glaube ich, bei den Filtermethoden schon ein bisschen drüber geredet, über so das sogenannte Channeling und so.
Ja.
Das ist beim Espresso noch viel extremer, dieses Problem, würde ich sagen. Weil wenn du einmal ein Loch in deinem Kaffeepulver hast beim Espresso, dann wird das Wasser, weil es ja mit so viel Druck läuft, auch einfach nur durch dieses Loch laufen und du hast im Grunde am Ende gar keine Extraktion. Also oder ganz oder nur Bitterextraktion, und das sieht man dann auch, der Kaffee kommt dann so ganz wässrig unten raus. Ja. Und im Nachhinein, wenn man sich den Kuchen oder den Puck oder wie man es auch immer nennen will, dann anguckt, dann ist der oftmals so ganz, also da sind dann richtig Risse drin oder der ist so total aufgefleddert irgendwie oder so. Genau. Da werde ich dann wahrscheinlich auch, ich kann ja mal versuchen, bei Instagram, für Instagram einen Kaffee so richtig falsch zu machen. Und dann mache ich einen Post und zeig mal so, wie es nicht aussehen soll quasi. Ja. Und dann im Vergleich, ne? Genau. Ja, Präinfusion kann man mitarbeiten, muss man nicht. Das ist dann auch einfach eine Geschmackssache oftmals, finde ich. Also für nicht so geübte Leute ergibt es durchaus Sinn, finde ich, dass man sagt, man verteilt den Kaffee einfach durch das Wasser vorher ein bisschen.
Ja.
Ansonsten wäre vielleicht der nächste Punkt das richtige Verteilen des Kaffees, ne? Das ist echt total wichtig auch, eben dass halt kein Channeling entsteht. Wie macht man das? Möchtest du was dazu?
Ja, also kann ich, gibt's ja. Also natürlich, also gibt's verschiedene Techniken. Man kann sich ein bisschen, ich sag jetzt mal so eine Art Lifehack gibt's dann verschiedene Sachen, die man sich dann auch noch zulegen kann. Aber ganz gut ist immer auch dadurch, dass halt das Kaffeemehl natürlich unterschiedlich gestaltet ist aus kleineren, gröberen, also feineren und gröberen Partikeln, das Ganze gut zu durchmischen, bevor man es sowieso erstmal nivelliert. Das kann man durch einfaches Anklopfen machen, man kann es aber sich auch einfach machen, entweder wenn man ein ganz feines, ich will jetzt nicht Schneebesen sagen, aber doch, es gibt so ganz feine Drahtschneebesen, die man halt benutzen kann extra, aber ansonsten kann man auch einfach eine feine Gabel nehmen, die in den Siebträger reinpasst, um das Ganze halt ein bisschen
oder mit Büroklammern.
Genau.
Habe ich auch schon gesehen. Also, wenn man sich eine Büroklammer aufklappt, da haben sich auch Leute dann witzige Sachen selber gebaut. Ja. Also haben sich irgendwie einen Korken genommen von einer Weinflasche, dann da Büroklammern rein.
Ja. Ja.
Gesteckt, weißt du, und dann damit das quasi verteilt. Ja,
genau.
Ansonsten gibt es natürlich diese ganzen OCDs auch oder so, ne? Ja. Also das sind dann so Geräte, die quasi das Gleiche machen.
Ja, gut, die Kaffee halt. Die nivellieren vor allem, aber dieses Durchmischen.
Nee, es gibt inzwischen auch Geräte, die tatsächlich, also wo dann so so Stocher drin sind quasi auch, also so wie so, kleine Piekser,
da bin ich
die das dann
so
verteilen und danach, ja, ach,
nicht schlecht.
Aber wie gesagt, also ich bin ja, ich muss ja sagen, ich bin dann doch auch eher Fan von, wenn man das ein bisschen übt, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut auch, wenn man einfach an die Seite gegen den Siebträger klopft,
ja,
mit der Rückseite, ja, von dem Temper, also der Temper jetzt, ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber das ist dieses Ding, womit man den Kaffee festdrückt,
ja.
dieses flache Teil. Genau, und damit einfach an die Seite vom Siebträger ranklopfen, leicht so, und man sieht es dann ja auch schon, in welche Richtung der Kaffee rutscht,
ja,
quasi. Das ist auch immer so eine der ersten Sachen, die ich den Leuten bei Trainings beibringe, so dass ich sage, klopf mal da vorne gegen, okay, wohin läuft der Kaffee, jetzt klopf mal dagegen, und dass man da so ein Gefühl für entwickelt quasi.
Ja,
genau, ja. Aber ja, verteilen ist auf jeden Fall
wichtig,
weil sonst, genau, sonst drückst du es halt, wenn du es dann festdrückst, an einer Seite total fest, verdichtest du total, und an der anderen Seite bleibt es total locker, und dann geht natürlich das Wasser wieder am Rand oder dort an der Seite, wo du es nicht verdichtet hast, durch, ne?
Ja.
Genau. Ja.
Genau. Und ja, und dann kommen wir eigentlich zum richtigen, ja, das richtige Tempen in Bezug auf Haltung und Druck.
Ja, dachte ich. Also es ist wichtig,
ja?
wenn man viel Kaffee macht, dann kann, ja, man sich da auch durchaus mal. Ich habe mir mal ein Schulterproblem zugezogen,
ja,
dadurch, als ich angefangen habe. Und im Handgelenk hatte ich auch schon Probleme. Aber gut, das passiert dann, wenn du mehrere hundert Kaffees am Tag machst. Da sollte man sich zu Hause vielleicht nicht so Gedanken drum machen. Aber man kann durchaus das Tempen durch seine Haltung ja auch beeinflussen, ne?
Definitiv,
also,
ja.
Genau, wichtig ist dann halt in dem Punkt gerade stehen. Ganz, also so blöd es klingt, aber der ganze Körper macht ja beim Tempen mit, quasi, also beim Festdrücken des Kaffees. Und dass der Kaffee dann am Ende auch wirklich plan und gerade ist, da muss man halt eine bestimmte Haltung, oder sollte man eine bestimmte Haltung einnehmen, damit es auch immer gleichmäßig passiert und man sich da nichts verrenkt irgendwie,
ja,
ne? Also
nee, vor allem,
ich sag immer, wie beim Sport, so schulterbreit stehen ist gut, ja.
Genau, richtig. Und dann eben den Druck aus der Schulter auch ausüben, was viele ja gerne machen, aus dem Handgelenk runterzudrücken,
ja,
einfach, beziehungsweise aus dem Unterarm so ein bisschen. Aber im Endeffekt, ja, Haltung kann man immer so sagen, den Arm vorher im 90-Grad-Winkel und dann runterdrücken und dadurch den Winkel im Endeffekt verändern. Das ist dann kommt der Druck auch automatisch aus dem Schultergelenk und nicht aus der Hand. Und das,
ja,
ist dann ganz wichtig,
ja,
fürs richtige Tempen.
Es ist lustig, dass du das jetzt so mir zeigst hier auf dem Videobildschirm.
kommt automatisch aus mir raus.
Ja, na klar, keiner, ja, ja, sicher. Dafür haben wir beide schon zu viele Trainings gegeben. Ne?
Ja, genau.
Ja. Ich finde es auch tatsächlich schwierig, das einfach so nur mit Worten zu erklären. Also deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, es macht durchaus Sinn, sich nochmal einen Barista-Kurs auch zu nehmen, wenn man sich eine Espressomaschine von zu Hause holt, weil einem eben sowas dann gezeigt werden kann und,
ja,
direkt gesagt werden kann, guck mal, stell dich mal noch ein bisschen seitlicher und achte mal hier auf den Winkel und genau.
Naja, und das im Endeffekt ist es halt, ja, ist es nicht so, ist es einfacher gesagt manchmal als getan, auch dieses mit dem 20 Kilo Andruck, also dass man,
ja,
20 Kilo andrücken soll, das, da fragen die Leute regelmäßig auch in den Schulungen, wenn man es ihnen nicht sozusagen vormachen kann mit einer Waage, ist auch immer ganz nett,
ja,
wenn man also ich habe es noch nie mit einer digitalen Waage ausprobiert, aber wenn man noch eine analoge Waage zu Hause hat, dann kann man mal sein Tempo,
ja,
nehmen.
So eine Personenwaage, ne? Hm.
Ja. Und, ja, dann halt mal messen, wie viel 20 Kilo eigentlich ist. Aber letztendlich ist das dann halt auch irgendwo dann eine Sache der Erfahrung beziehungsweise des eigenen Trainings. Und da kommen wir, glaube ich, auch schon zu unserem letzten Punkt, nämlich.
Ja, ach, ganz kurz, aber du hast das gerade nur so nebenbei angeschnitten.
Ja.
Also genau, 20 Kilo Tempen gilt
Kilo
auch so als so eine Faustregel, also,
ja,
dass man das auch mal sagt.
Ja.
Wobei, da gibt es auch ganz verschiedene, ne? Also Es gibt dann, ich habe auch einen, wir haben das neulich erst gemessen auf der Arbeit mal wieder, um einfach mal spaßeshalber sich so zwischendurch ein bisschen zu kontrollieren. Und also mein Kollege Rod Temp mit über 40 Kilo, will ich dazu nur sagen. Ja, das ist auch einfach, ist krass so, ja. Also schlussendlich hat das, glaube ich, nicht so die Riesenauswirkung, wie doll du tempst. Also ob du jetzt 20, 25, 30 oder 40 Kilo tempst, du solltest schon über 20 Kilo kommen, denke ich. Also wenn du nur mit 10 Kilo drauf gehst, dann könnte es doch eine größere Auswirkung haben.
Definitiv. Ich meine, das merken wir dann spätestens im Produkt, wenn wir zu leicht getemmt haben oder halt gegebenenfalls auch zu fest getemmt haben, in dem Sinne, dass uns der Puck irgendwo wieder aufbricht, in Anführungszeichen. Ja, ja. Kommt dann immer auf den Siebträger drauf an und auf das Inlay. Dann kann es auch sein, dass auch zu viel Druck manchmal nicht gut ist. Es kommt dann auch immer auf das, da sind wir dann auch schon wieder im Speziellen und in der Feinheiten, kommt dann immer auch auf das Kaffeemehl drauf an, wie grob fein ich das gemahlen habe, wie viel Druck ich dann auch ausüben kann, ohne dass es sozusagen die eine oder andere Richtung aufbricht.
Dass es dann wieder aufplatzt. Genau. Ne? Ja, ja. Aber das, ich merke das auch tatsächlich. Ich meine, du kennst ja Rod, ne?
Ja.
Du hast auch mit Rod gearbeitet, ne? Ja, ja, genau. Und das ist so lustig, weil immer, wenn wir einen Schichtwechsel beispielsweise haben und ich nach Rod an die Kaffeemaschine komme und dort arbeite, ich weiß schon, okay, ich muss mir die Mühle erstmal viel feiner stellen, so, weil ich, weißt du, weil halt einfach weil er halt so stark tempt und dann einfach immer gröber geht, damit da überhaupt noch Kaffee rauskommt am Ende. Und das ist dann im Endeffekt natürlich auch wieder eine Geschmackssache, so, ich finde seinen Kaffee auch meistens ein Ticken zu bitter und so, also das sind dann auch so Sachen, aber das, ja, da muss man sich halt einfach selber ein bisschen fragen, was man möchte und wie man im Endeffekt das Produkt dann haben will. Ne?
Genau, ganz richtig. Genau. Und da sieht man dann, letztendlich kann man dann auch am Auslauf, wenn man den Kaffee dann getemmt hat, eingespannt hat und extrahiert, kann man natürlich dann am Endprodukt schon sehen, auch schon beim Auslaufen sehen, wie das Ergebnis wird. Also man sagt so Faustregel auch zwischen 4 und 7 Sekunden normalerweise, da sollte das Anlaufen beginnen. Kann auch mal ein bisschen später sein.
Ja, aber ich sag immer bis 10 Sekunden maximal.
Bitte?
Also so ist mein, ich sag immer bis maximal 10 Sekunden.
Genau, ja.
Also wenn es nach 10 Sekunden erst anläuft, dann kannst du dich auf einen etwas merkwürdig schmeckenden Kaffee einstellen.
Richtig. Ja. Also weil wir halt einfach, also da das sind dann zwei, wie es auch beim Filterkaffee auch schon angesprochen wurde, können wir dann eben von Unter- beziehungsweise Überextraktion dann, das können wir dann halt da auch schon ablesen. Also Unterextraktion wäre, wenn der Kaffee relativ schnell durchläuft, also ab oder vor 4 Sekunden schon anläuft, rauszupladdern und auch wie er dann schon anläuft, daran können wir dann halt auch schon sehen, ob der Kaffee über- oder unterextrahiert wird, nämlich wenn er bei 4 Sekunden oder früher auch schon rausschießt in großen Strömen, dann werden wir merken, ist die Tasse relativ schnell voll und wir haben halt einfach einen unterextrahierten Espresso. Währenddessen, wenn er dann erst bei 10 Sekunden anläuft und dann auch immer noch langsam raustropft, wir eigentlich schon sicher gehen können, dass der Kaffee überextrahiert wird und dann dementsprechend dann eben auch schmeckt. Heißt oder bedeutet dann einfach bei einer Unterextraktion sauer und flach und bei einer Überextraktion eher bitter, verbrannt und zwar sehr, vielleicht sehr ölig, aber wahrscheinlich einfach nicht genießbar.
Oh, da hatte ich neulich, das ist ganz lustig, da hatte ich neulich ein Training bei, also das war noch vor Corona-Zeiten bei Leuten zu Hause tatsächlich. Und das war so witzig, weil ich habe dann irgendwann, die haben sich einfach nicht angefreundet mit der Säure im Kaffee. Also wenn man das nicht gewöhnt ist, dann ist es tatsächlich auch schwierig für viele Leute. Aber die waren so drauf mit italienischer Espresso ist geil, so in dem Dreh, weißt du? Und was ich dann auch gemacht habe, ich habe den Kaffee einfach absichtlich einfach immer ein bisschen überextrahiert und bin dann so innerhalb des Trainings schon, also das waren, glaube ich, 1,5 Stunden oder so, es war jetzt nicht so super lange, aber ich habe dann habe innerhalb des Trainings immer die Mühle so ein bisschen so nachgestellt, heimlich, dass er von diesem Überextrahierten immer ein bisschen runtergegangen ist. Und am Ende haben sie dann auch einen Kaffee lecker gefunden, den ich auch ganz okay fand. Ja. So, also das ist total lustig, wie man da Geschmäcker auch so, wie sich Geschmäcker anpassen können, auch innerhalb von einer Stunde schon. Irgendwie, ja. Das ist ganz, ganz abgefahren.
Punkt, nur so italienisches Prozess, kleine, muss ich mich übrigens nochmal korrigieren. Anekdote, ich habe gerade nochmal kurz nachgelesen. Das sind doch 25 Gramm. Also es ist doch 1:3, nicht 1:2. Da war ich jetzt doch leider.
Ah, doch 1:3. Ah ja, ja, okay, ja. Interessant. Also, aber was ja wieder spannend ist, weil ja doch viele vom italienischen Espresso behaupten, der wäre so kurz und geil irgendwie, ne? Also so ein Ristretto.
Ja, es ist tatsächlich dann, es liegt, es ist mir in dem Punkt wieder eingefallen, als ich dann über die Röstung gesprochen habe, nämlich in dem Sinne, dass ja früher die Röstung und auch gerade die italienischen Röstungen ja sehr dunkel sind und natürlich um diese, ich sag jetzt mal, Bitterstoffe halt dann doch eher ein bisschen weniger im Kaffee zu haben, ist natürlich eine höhere, ein höheres Verhältnis von Kaffeemehl zu Extraktion dann doch, also extrahierten Kaffee dann halt doch ratsam, sage ich jetzt mal. Also wenn ich halt eher einen dunklen Kaffee habe, dann kann ich halt auch ein bisschen höher gehen mit dem Verhältnis. Wenn ich einen helleren habe, dann kann ich tendenziell auch eher ein bisschen runtergehen mit dem Verhältnis.
Ja. Nee, sehe ich ganz genauso, ja.
Genau, ja.
Ja, was gibt's noch? Also du sagtest schon, Kaffee beobachten, ne, ist einfach eine ganz wichtige Sache beim Espresso. Guck dir an, wie der Kaffee läuft.
Ja.
So. Also so, genau, spätestens 10 Sekunden, am besten ein bisschen früher sollte er anlaufen. Also wir gehen jetzt davon aus, dass wir keine Präinfusion machen, ne?
Genau, richtig, wir gehen jetzt davon aus.
Also bei einer Präinfusion, die kann man aus dieser Rechnung so ein bisschen rausnehmen, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Ich würde auch, wenn das irgendwie möglich ist, eine Präinfusion ja mit weniger Druck und vielleicht sogar ein bisschen kühlerem Wasser machen. Aber das ist gut, das ist jetzt, das geht jetzt vielleicht zu sehr ins Detail. nee, aber genau, wenn wir davon ausgehen, dass wir keine Präinfusion machen, dann genau bis 10 Sekunden, am besten ein bisschen früher anlaufen. Und ich würde sagen, spätestens bei, ja, du hast es am Anfang gesagt, 35 Sekunden den Durchlauf auch stoppen. Und ich finde, man kann immer ganz schön sagen, wenn man sich den Kaffee anguckt und der läuft da raus wie so zwei kleine Rattenschwänzchen, kann man sagen. Also wenn der gerade rausläuft, nicht, du siehst es, ich mache auch gerade hier Bewegungen vor der Kamera, das ist... ist immer schwierig. Genau, wenn der nicht so rumwabert, sage ich mal, sondern wirklich gerade gleichmäßig und mit einer dunklen Farbe rausläuft, dann spricht es für eine gleichmäßige und eine schöne Extraktion. Gut ist auch, wenn er wenn du diesen Strahl hast und ab 2/3 erst anfängt zu tropfen quasi, also wenn sich dann der Strahl zu Tropfen entwickelt.
Ja.
Und wenn man es ganz krass haben will, da scheiden sich dann auch die Geister, aber dann, ich finde das auch immer sehr schön, wenn man die sogenannten Tiger Stripes hat. das ist auch, also ich habe bis jetzt noch nichts Gutes zu den Tiger Stripes gefunden. Also was ich bis jetzt gelesen habe, war immer so, ja, spricht für eine gleichmäßige Extraktion, aber dann gibt es auch Gegenstimmen, die sagen, naja, Tiger Stripes sind ja quasi Kaffeepartikel in der Flüssigkeit, ne? Ja, du nickst schon.
Ich nicke, was ja dann weil auch nochmal
James Hoffmann
sei nochmal empfohlen für alle Leute, die Kaffee interessiert sind und des Englischen mächtig.
Ach, jetzt doch empfohlen, obwohl du ihn gebasht hast. Ja.
Espresso-Extraktion in Punkte ist im Endeffekt sind es halt Partikel, du sagst es ganz richtig, die extrahiert werden und durch den Filter durchkommen, also feine Kaffeepartikel und dann eben in der Crema diesen Effekt erzeugen, dadurch, dass sie halt dunkel sind, sich einfach reflektiert werden im Licht. Und bedeutet im Endeffekt natürlich, ich habe dann halt Kaffee in meinem, also Festbestandteile in meinem Kaffee. Also ich habe dann eine deutliche stärkere Extraktionsrate auch, je mehr ich diese dann halt habe. Das kann einerseits natürlich den volleren Geschmack geben. Andererseits, je nach Kaffee, kann es dann halt auch dazu führen, dass es zum Beispiel halt bitterer wird oder dass ich halt tendenziell eine gewisse Überextraktion dann empfinden könnte. Darauf liegt es, also konjunktiv, also es sieht sehr schön aus und ich bin tendenziell auch bei den meisten Kaffees, die ich bisher so probiert habe, ein Fan davon, wenn ich das hinbekomme, Aber es kommt definitiv auf den Kaffee drauf an und man muss es probiert haben, um sagen zu können, okay,
Ja.
ich brauche die Tiger Stripes in dem Kaffee oder ich brauche sie nicht.
Ja, naja, du musst es aber auch erstmal hinbekommen,
Ja.
dass du sagen kannst, ich brauche jetzt die Tiger Stripes und dann kriegst du auch Tiger Stripes. Also das ist,
Das sowieso.
da ist dann teilweise, weiß ich nicht, dann denkt man, dann hat man morgens mal einen geilen Kaffee hinbekommen und nachmittags ist der schon wieder ganz anders. Und da dann wieder darauf zu kommen, auf diese Extraktion, dass du dann Tiger Stripes hast, das ist dann schwierig. Aber generell, du sprichst es an, so der Konjunktiv ist bei Espresso ganz, ganz groß. Also in allen Belangen. Es gibt so viel hätte, würde, könnte bei der Espresso-Zubereitung. Im Endeffekt geht es darum, ja, den Kaffee zu beobachten und halt auch zu probieren. Also es geht wirklich darum, das ist so unterschiedlich. Wenn der Kaffee am Ende gut schmeckt und irgendeiner von den Parametern, die wir vorher genannt haben, stimmt nicht. Also wenn der Kaffee gut schmeckt, wenn du ihn erst nach 40 Sekunden ausschaltest, wenn du dir danach den Puck anguckst und der ist total nass. Also das ist sowieso auch nochmal ein Tipp, den Puck sich anzugucken am Ende. Also den Kaffeesatz quasi.
Ja.
Wenn der sehr, sehr feucht und nass ist, dann spricht es für eine Unterextraktion zum Beispiel, weil es halt heißt, dass das Wasser nicht komplett durchgelaufen ist und nicht alles, was geht, aus dem Kaffee extrahiert hat, quasi, ne?
Ja.
Oder halt, wie gesagt, man kann sich den auch gut angucken, um zu sehen, ob es irgendwo Risse gibt oder Channeling oder so, ne? Das ist klar. Aber ja, ich habe auch Kollegen, wo ich mir denke, wow, die ziehen da Espressi, der Puck ist total nass. So, die müssen richtig aufpassen, dass sie sich nicht verbrennen, wenn sie das aus der Maschine rausnehmen. Aber der Kaffee schmeckt geil. Und darauf kommt es doch im Endeffekt dann an. Also, wenn der Kaffee am Ende richtig geil schmeckt, dann kann alles andere, kann man dann vergessen. Dann sollte man ihn doch so nehmen, wie er kommt. Und nicht irgendwie nur versuchen, weil jetzt so zwei Kaffee-Nerds wie wir mal gesagt haben, man soll das so machen. genau, also darauf kommt es an. Im Endeffekt probieren, ja, das ist so das
Definitiv.
Credo,
Man
würde ich
muss,
sagen,
glaube ich, so
genau, ja.
seine Sache finden im gewissen Rahmen, beziehungsweise unter gewissen Vorgaben muss man, glaube ich, so seinen Geschmack finden. Und da kann man dann nicht sagen, nur weil er ein bisschen länger läuft oder ein bisschen kürzer läuft, dass das dann nicht in Ordnung ist. Aber
Ja.
ja, wenn man die Vorgaben beziehungsweise Grundlagen beherzigt, kann man, glaube ich, ganz guten Espresso machen, auch mit einer günstigen Maschine. Auch
Ja.
ja, Empfehlungen sind, glaube ich, immer eine Mühle sich anzuschaffen.
Ja, und eine Waage ist auch nie falsch. Also tatsächlich auch ich bin ja auch Fan von so Barista-Wagen. Also so hier, es gibt diese klassische, die haben ja viele, diese schwarze Hario-Waage. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Die ist auch nicht so teuer. Also sie ist vielleicht ein bisschen teurer als so eine normale Küchenwaage, die es dann im Endeffekt natürlich auch tut. Aber die sind einfach genauer und haben auch einen Timer mit drin, was einfach praktisch ist. Also sowohl für Filterkaffee als auch für Espresso,
Das
ne?
ist definitiv eine schöne Waage, die auch sehr, sehr, sehr feinfühlig ist. Ich sage jetzt mal so, beim Online-Händler oder auch bei deinem lokalen Händler deines Vertrauens findest du vielleicht auch eine günstigere Waage mit Timer. Also ich muss sagen, ich
Ja.
habe bei einem großen Online-Händler auch eine Waage für etwas weniger Geld erstanden, die auch im Endeffekt, sage ich jetzt mal, für den Heimgebrauch zumindest das Gleiche tut
Ja.
und doch ein bisschen günstiger war nochmal als die Waage, aber es ist definitiv ein wichtiges Zubehör, wo ich sagen würde, ja, definitiv. Gerade was du vorhin gesagt hast, auch bei den Maschinen, die schon eine eingebaute Mühle haben, habe ich nämlich letztens selber festgestellt, da wir eine Kooperation hatten und da eine Maschine zur Verfügung gestellt bekommen haben, gerade halt so eine Espressomaschine für den Heimbereich mit eingebauter Mühle.
Ja.
Dass ohne Waage es nicht möglich gewesen wäre, dort einen Espresso so hinzubekommen, dass er halt eben wie im Laden annähernd schmeckt,
Ja,
einfach aufgrund der
diese
Tat.
laufen dann unterschiedlich, die Wagen, die Mühlen, die sind einfach nicht so gleichmäßig, das stimmt.
Naja, das ist die eine Sache und andererseits ist es halt so, du kannst dir halt nur in dem Sinne verstellen, dass du halt, also du kannst sie halt gröber und feiner verstellen. Aber du weißt halt nicht, also heißt, wenn es feiner wird, wird es einfach weniger Kaffeemehl. Und wenn es gröber wird, dann wird es halt mehr und dann hast du halt keine Überprüfung sozusagen, wie dein Verhältnis dann sein muss.
Ja,
und deshalb.
Ja. Naja, das ist ja aber bei jeder Mühle so. Da muss man halt, das ist auch noch ein Punkt, wo man vielleicht aufpassen sollte. Klar, wenn du einfach nur sagst, du machst den Siebträger voll, dann hast du bei einem feineren Mahlgrad im Zweifel viel mehr. Also das ist ja dann wieder so ein volumetrisches Messverhältnis eigentlich, was einfach nicht sinnvoll ist, weil volumetrisch ist halt feinerer Kaffee, dann passt viel mehr Kaffee, viel mehr Pulver rein, als wenn er gröber gemahlen ist.
Genau, richtig. Das hast du halt bei jeder Mühle das Problem, das ist ganz richtig, aber deshalb ist es zumindest um halt, ja, wie wir es jetzt schon erwähnt haben, halt diese Verhältnisse beziehungsweise diese Parameter irgendwo einzuhalten, ist eine Waage ein ganz, ganz wichtiges Utensil, würde ich sagen. Gut.
Genau. Sonst noch, was kann man noch so einfach abschließend? Ich glaube, wir sind jetzt soweit durch, ne?
Wir sind
oder?
Soweit durch,
ja, aber vielleicht so abschließend noch als kleine Espresso-Tools. Ich finde, da kann man sich ja auch, hätte ich eine Espresso-Maschine zu Hause, würde ich mir ganz viele so kleine Tools kaufen, was ich schön finde. Also wenn man es jetzt drauf anlegt, also eine Waage ist gut, dann die Espresso-Maschine würde ich mir wirklich auch anhand danach aussuchen, wie sich der Siebträger anfühlt, wie der Griff vom Siebträger ist. Das ist einfach schön, weil man da jetzt irgendwie einen schönen Griff hat, den man anfassen kann.
Ja.
Was gibt es noch? Einen ordentlichen Temper, also was der auch in die Handfläche passt. Also meistens sind die mitgelieferten sehr klein, finde ich.
Das ist
die
eine gute, immer so, gute Sache. Beim Temper darauf achten, wie der wie der Handgriff geformt ist. Normalerweise sollte der Handgriff, ich zeige es jetzt gerade dem Marian,
schön, dass du es mir in die Kamera
im Handteller liegen, anliegen. Damit
warte, zeig das nochmal und ich mache einen Screenshot davon. Augenblick. Warte. Moment. Ah, Hilfe, ich finde es schwierig mit dem Handy. Warte, gleich. So. Dann kommt's in die Story gleich.
Also der Temper-Handgriff sollte im Handteller liegen, damit ich dann nicht irgendwie meine Hand verkrümme, erstens mir irgendwie eine Zerrung hole über die Dauer und andererseits, damit ich dann auch eben, das haben wir vorhin, glaube ich, auch nicht angesprochen, Daumen und Zeigefinger können den Temper nämlich dann stabilisieren. Und wenn das Ding zu klein ist, dann habe ich dann doch eher die Gefahr, dass ich mit der Hand drücke, als dass ich aus dem Gelenk drücke, weil dann eben meine Finger halt anders aufliegen auf dem Temper. Und deshalb darauf achten, dass ich halt für meine Hände einen gescheiten Handgriff habe. Heißt, wenn ich große Hände habe, eher einen Griff, der etwas höher rausschaut, wenn ich kleinere Hände habe.
Im Zweifel auch unterschiedliche Griffe probieren.
Genau. Also
man kann die Griffe ja auch einzeln erstehen. Kannst ja das Metallteil unten, ist ja das teure. Und dann gibt es ja auch, dann kannst du da dir 2-3 Griffe holen und dann kann man dann da ranschrauben.
Genau,
einfach.
Richtig. Und da dann halt auch drauf achten, was für eine, der muss natürlich passen, also der kann zwar schön aussehen, aber wenn er leider nicht zu meinem Siebträger passt, also von der Größe her, von dem Durchmesser her, das ist halt wichtig, Temper und Durchmesser des Filters müssen zusammenpassen.
Ja, genau. Ansonsten noch, vergessen auch manche, aber eine Tempermatte, so dass man nicht wegrutscht, ist wichtig, also diese Gummimatten, die man dann hinlegen kann, dann macht man sich erstens seine Oberflächen nicht kaputt und zweitens ist die Verletzungsgefahr niedriger, weil wenn man mit 20 Kilo da drauf drückt, ich musste das schon des Öfteren schmerzhaft erfahren, einmal weggerutscht und dann knallst du mit der Faust auf die, was weiß ich, auf die Oberfläche.
Das so, oder der Siebträger verteilt sich mit Samtinhalt auf dem Boden.
das ist ja egal. Genau, wenn man in so einem Messi-Haushalt wohnt wie ich, ist das wurscht, Nein, was gibt's noch? Genau, wenn man es dann ganz drauf anlegen will, vielleicht tatsächlich so ein Coffee-Distributor, ne? Also so ein Gerät zum Kaffee verteilen, ein Gerät zum Kaffeeplan machen, kann man sich holen. Man kann sich auch eine Temper-Maschine holen, wo man den Druck einstellt. Ja. Und also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Genau,
es gibt da alles. Und was ich auch immer praktisch finde, ist sowas zum, wo man dann den Kaffee ausklopfen kann danach. Wenn man das so über Mülleimer macht oder so, ist einfach blöd. Das ist das ist nicht schön. Und dann so eine kleine Wanne oder sowas.
Nee, definitiv. Gerade wenn man beim Ausprobieren ist und Einstellen ist, wenn das Kaffeemehl dann noch zu feucht ist und drin kleben bleibt, dann kann man ja. das einfach am Mülleimer relativ schlecht häufig ausleeren.
Ja.
Und
ja.
Ja, ja, genau. Ansonsten natürlich, weil wir es vorhin nur ganz kurz erwähnt haben, bezüglich, wenn ich nicht nur Espresso trinke, sondern auch Milchgetränke, ist natürlich zu sagen, ja, schaut drauf, wenn ihr euch einen Siebträger anschafft. Was ist es für einer? Ganz kurz nochmal im Schnelldurchlauf, eine Einsteigermaschine, da kann man meistens davon ausgehen, dass ich nicht gleichzeitig beides machen kann, schäumen und Kaffee ziehen, dann muss man meistens irgendwie umschalten. Gleiches gilt für sogenannte Einkreiser, da gibt es dann eben nur einen Wasserkreislauf, bedeutet, ich kann halt entweder Espresso oder Milch machen. Zweikreiser haben dann den Vorteil, ich kann gleichzeitig Kaffee ziehen und Milch aufschäumen. Da kommt's dann, da sind wir dann meistens schon in höheren Gefilden, was das Preisliche angeht. Und Multiboiler ist dann einfach nur nochmal die Besonderheit, dass das Wasser nicht vom Kessel, ich bin nicht vom Kesseldruck abhängig, sondern beziehungsweise nicht vom Kesselwasser abhängig, sondern ich habe nochmal eine einzelnen Heizspirale im Kopf des Siebträgers, dort wo der Druck dann passiert, das Wasser durchläuft und dort dann noch extra nochmal aufgeheizt wird, sodass ich immer eine stabile Extraktionstemperatur habe, beziehungsweise meistens auch die Möglichkeit habe, noch während der Extraktion die Temperatur sogar zu verändern, was dann einfach eine Spielerei ist, in Anführungszeichen, weil ich dann halt einfach da noch ein bisschen ausprobieren kann, wie sich dann die Temperatur auf die Extraktion auswirkt.
Ja, aber das sind so Sachen, du sagst es, also im Endeffekt muss man sich darauf einstellen, dass wenn man sich eine Siebträgermaschine auch für zu Hause holt, dass das mit Arbeit verbunden ist.
Das ist
also beziehungsweise für mich ist es keine Arbeit, für mich, wie du sagst, ich würde es Spielerei nennen, mir macht sowas Spaß, ja, ich finde es geil, aber es sei gesagt, niemandem sei eine Siebträgermaschine für zu Hause ans Herz gelegt, der oder die keine Lust hat, sich mit Kaffee zu beschäftigen, sondern einfach nur Espresso trinken will. Weil das können die Maschinen nicht. Also dieser Irrglaube mal ganz kurz und in aller Deutlichkeit einmal ausgesprochen, es liegt nicht an der teuren Maschine, dass der Kaffee im Café so geil schmeckt. Es liegt wirklich, es liegt an den Leuten, die bedienen, die Maschinen so und an der Mühle und an allem möglichen drumherum, an dem Kaffee selbst und so. Also da bitte diesen Irrglauben an alle weitervertreiben. Das hat schon einen Sinn, dass Leute, die Barista sind, auch ihren Beruf gelernt haben sollten. Ja,
es genau. ist ein bisschen vergleichbar wie mit Computern. Es gibt zwar Computer, die einem vieles abnehmen und vieles erleichtern, indem sie halt bedienfreundlich sind, beziehungsweise Betriebssysteme, die bedienfreundlich sind, aber letztendlich ist immer der Bediener derjenige, der den Computer sagen muss.
Ja, du kannst dir den teuersten Supercomputer kaufen, aber du kannst damit trotzdem noch nicht, was weiß ich, die NSA hacken oder sowas, wenn du es nicht gelernt hast. Genau, nicht von alleine, genau.
Ja.
Gut, okay. Ach, schöne Folge, Sebastian. Hat wieder total Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich hoffe, jetzt sind alle kritischen Stimmen ausgeräumt, dass wir uns nur um Filterkaffee kümmern würden. Jetzt haben wir uns mal eine ganze Folge lang nur um Espresso gekümmert.
Ja.
Genau, ja, in der nächsten Folge, als kleiner Ausblick, kümmern wir uns mal ums Kaffee probieren. Würde ich sagen.
Ja.
Also um ein sogenanntes Cupping, was da passiert und was machen die da mit ihren komischen Löffeln und warum wird da eigentlich immer so viel geschlürft? da gibt es dann begleitend auf Instagram wahrscheinlich auch sehr viele lustige Videos, Schlürfvideos von mir und vielleicht auch von dir, Sebastian.
Ja, ich versuche auch eins aufnehmen zu lassen.
Ja, genau, schauen wir mal. Genau. Gucken wir mal, wie das wird. Genau. Ja, ansonsten sei nur wieder gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Sebastian. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Ich habe wieder was gelernt.
Ja, großen Dank an dich auch.
Ja, na klar. Und genau, ich würde sagen, wir hören uns dann zur nächsten Folge in 2 Wochen. Richtig?
Ja, bis dahin.
Ja,
bleibt gesund.
Bis dann.
Hört uns weiter zu. Und bis demnächst.
Genau, bleibt wach, wollte ich noch sagen. Tschüss.
Ciao.